Schulkultur aufs Ohr, der Podcast von der Qualis, dem Landesinstitut für Schule NRW für die Schulsozialarbeit. Mein Name ist Tina Tepe. Ich bin Referentin im Landesinstitut und unterhalte mich mit Gästen über Ideen zur Gestaltung des Schullebens. Und das aus ganz verschiedenen Hörwinkeln.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Podcast-Folge. Ich begrüße meinen Gast, dem ich heute in seiner Schule gegenüber sitze. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Bevor ich meine heutige Interviewpartnerin namentlich vorstelle, kann ich den Hörerinnen und Hörern schon einmal verraten, dass dies insofern eine ganz besondere Episode ist, als sie im Ausland stattfindet. Und da ich die Gelegenheit natürlich für einen möglichst intensiven Einblick nutzen wollte, wird diese Episode ausnahmsweise aus zwei Teilen bestehen. Daher willkommen zu Teil 1. Kommen wir aber zunächst einmal zu der üblichen Fragerunde. Ich befinde mich hier in einer Hauptstadt, die umgeben ist von viel Wasser. Sind Sie gerne auf bzw. im Wasser oder haben Sie lieber festen Boden unter den Füßen?
Nein, ich finde das Wasser ganz wunderbar, aber dazu braucht man natürlich ein Boot.
Haben Sie schon Polarlichter gesehen?
Ja, tatsächlich. Letzte Woche, wo auch der Polarsturm für NRW angekündigt wurde, gab es hier ganz, ganz viele Polarlichter zu sehen und die habe ich auch fotografiert.
Oh, wie toll. Da bin ich leider eine Woche zu spät gekommen. Schade. Sind Sie eher Frühaufsteher oder Spätstarter?
Frühaufsteher.
Ja, und jetzt kommt eine ganz spezielle Frage. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, denn eine Kaffeepause, habe ich gelernt, ist hier in Finnland auch sehr wichtig, auch das Kaffeetrinken. Kaffeepause mit Puller oder ohne? Puller ist, glaube ich, so ein Hefeteig.
Ja, gerne mit Puller. Sehr lecker.
Ist ein Tag ohne Smartphone für Sie machbar?
Nein.
Gab es Schulsozialarbeit während Ihrer Schulzeit?
Nein, gab es nicht. War in den 80ern, bin ich zur Schule gegangen und da gab es keine Sozialarbeit an der Schule.
Vielen Dank. Jetzt möchte ich natürlich das Geheimnis lüften, mit wem ich heute sprechen darf. Es ist Annette Karl, Schulleiterin an der Deutschen Schule in Helsinki. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Es freut mich wirklich sehr, dass Sie sich für das Interview bereit erklärt haben.
Danke auch.
Ja, und natürlich möchte ich es nutzen, diese Episode sozusagen mehrsprachig gestalten zu können. Das heißt, das Finnische liegt mir nicht so unbedingt nah, habe ich gemerkt. Ich traue mir zu, Hallo zu sagen, denn das heißt Hey. Das kriege ich gerade noch hin. Aber bei Guten Tag hört es auch schon auf. Wären Sie wohl bereit, unsere Hörerinnen und Hörer auf Finnisch zu grüßen?
Ja, huomenta und tervetuloa podcastiin.
Wunderbar, vielen Dank dafür. Sie sind deshalb auch eine ganz besondere Interviewpartnerin, da Sie uns Ihren persönlichen Blick in ein anderes Land ermöglichen können, aber auch Kenntnisse vom Schulsystem in NRW haben. Und wir deshalb die Chance ja haben, diese beiden Bildungssysteme so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen oder einen Blick reinzuwerfen. Deshalb wird sich jetzt der erste Teil dieser Podcast-Episode hauptsächlich mit Fragen zum finnischen und deutschen Schulsystem befassen. Immer aber natürlich mit der Betonung, dass das ein ganz subjektiver Blick sein wird. Meine erste Frage würde die beiden Worte Wuppertal und Helsinki in die Runde werfen. Das hat was mit Ihnen zu tun. Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor.
Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Annette Karl und ich bin seit August 2020 hier Schulleiterin an der DSH, an der Deutschen Schule Helsinki. Ja, damals bin ich von einem Gymnasium in Wuppertal als stellvertretende Schulleiterin mit den Fächern Deutsch und Sport nach Helsinki gekommen, mitten in der Corona-Zeit mit meinem Mann und unserem Hund. Und meine beiden Töchter sind bereits erwachsen und haben damals dann in Deutschland weiter studiert und sind dort geblieben.
Und der Hund hat auch gesagt, ja, ich komme sofort mit. Der war begeistert.
Der Hund war schon überall.
Okay, der muss wunderbar. Mit. Eine Frage zu Finnland. Man hat es natürlich in den Medien mitbekommen. Zum 7. Mal in Folge steht Finnland im World Happiness Report auf Platz 1. Wie sind denn da Ihre persönlichen Eindrücke von Finnland beziehungsweise dann Helsinki? Würden Sie sagen, dass der erste Platz gerechtfertigt ist?
Ich habe natürlich nicht den Überblick auf alle anderen Länder, aber ich kann die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Also Finnland ist geprägt von seiner unglaublich schönen Natur, gerade mit den vielen Wäldern, Seen, Inseln und der Ostsee. Und die Finnen sind unglaublich naturverbunden, sportbegeistert, bei allen Temperaturen, saunaaffin. Sie haben einen funktionierenden Staat, ein ganz großes Sicherheitsgefühl und Vertrauen in das, was der Staat tut, und er sorgt sich um seine Bürger. Bildung ist extrem wichtig, Bibliotheken, Verkehr, Gesundheit. Man ist hier in Finnland sehr gelassen, sehr entspannt, aber auch bescheiden und man zieht viel Kraft aus seinem kleinen Sommerhaus, das sogenannte Möcki im Wald. Und ich glaube einfach, dass sie glücklich sind, weil sie mit wenigen zufrieden sind. Und das kann ich gut nachvollziehen.
Sie hatten den Wunsch, an eine Auslandsschule zu wechseln. Haben Sie sich Helsinki gewünscht oder kam Helsinki zu Ihnen?
Ja, tatsächlich kam Helsinki zu mir. Der Wunsch, als Schulleiterin im Ausland zu arbeiten, war natürlich meiner. Dass es Helsinki wird, hatte ich allerdings nicht geplant. Ja, irgendwann hat mich mein Vorgänger tatsächlich unerwartet angerufen und hat gefragt, ob ich eventuell Interesse hätte und ob ich mal nach Helsinki vorbeikommen würde und mir vielleicht die Schule angucken möchte. Und das habe ich damals getan.
Und dann war es sozusagen Liebe auf den ersten Blick und Sie haben gesagt, ja, das wird's, ich sage zu.
Ja, also tatsächlich fand ich die Schule unglaublich toll und mich haben die Menschen hier überzeugt. Es war eine ganz, ganz herzliche Aufnahme vom ersten Tag und die Schule machte von Anfang an einen super strukturierten Eindruck und ein unheimlich herzlicher Empfang. Und habe gesagt, hier würde ich wirklich gerne arbeiten und mir das gerne näher angucken, obwohl ich vorher gar keinen Bezug zu Finnland und zu Helsinki hatte.
Wie wird man denn überhaupt Schulleitung an einer deutschen Schule? Und mit Hinblick auf die finnische Sprache, dann vielleicht haben Sie vorab so einen Crashkurs bekommen im Finnischen. Denn ja, wie ich schon sagte, das ist ja eine Sprache, die zumindest aus meiner Perspektive einem nicht so ganz flott von der Zunge geht.
Ja, vielleicht zuerst zur Sprache. Dadurch, dass es sehr überraschend war und ich dann auch erst im Mai 2020 die letztendliche Zusage hatte, dass ich am 1. August hier anfange, sind wir im Juli, ich glaube bis Ende Juni war damals noch Unterricht und ich hatte noch einen Leistungskurs und Abitur war abzuwickeln. Und ich bin dann wirklich sehr spontan mit meinem Mann erstmal mit dem Wohnmobil nach Helsinki gekommen und da war gar keine Zeit für einen Crashkurs. Und dann schien es ja so, dass Corona nur eine vorübergehende Episode sein sollte. Und das hat sich dann anders herausgestellt. Und auch dann waren die ersten 2,5 Jahre mit ganz anderen Sachen zu füllen, als die Sprache zu lernen. Und deswegen kein Crashkurs und dann ganz viel Corona-Verwaltung. Ja, wie wird man Schulleiterin an einer Auslandsschule? Man muss natürlich eine Bewerbung formulieren. Die geht über den Dienstweg an die obere Schulaufsicht, Bezirksregierung oder Schulamt. Für Grundschulleiterin zum Beispiel und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Und danach, ich kann jetzt nur für NRW sprechen, gibt es eine Revision. Das heißt, der Bewerber wird beurteilt. Es gibt ein Kolloquium über die interkulturellen Kompetenzen des Bewerbers mit dem entsprechenden Dezernenten der Bezirksregierung. Und dann muss die Freigabe durch das Bundesland erfolgen, bevor man praktisch von der ZFA in Frage kommt. Dann gibt es ein weiteres Gespräch mit dem jeweiligen KMK-Beauftragten des Landes. Und dann wird man zu einem Assessment eingeladen mit VertreterInnen des Bund-Länder-Ausschusses. Das ist dann eben ein Zusammenkommen aus Teilnehmern vom Auswärtigen Amt, von der ZFA, das ist die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen, und auch von der KMK. Und die machen praktisch einen Prüfungstag, wo ein Vortrag gemacht werden muss mit das Thema bekommt man ganz kurzfristig, 20 Minuten Zeit, dann muss der gehalten werden. Es gibt ein kleines Rollenspiel über typische Situationen, was so in einer Auslandsschule passieren kann, zum Beispiel die Rolle des Vorstandes. Und dann gibt es nochmal einen großen Teil mit Fragen gezielt zur Auslandsschule von KMK, ZFA und den Vertreterinnen des Auswärtigen Amtes. Und wenn man als befähigt eingestuft wird nach diesem Prozess, dann wird man mit maximal 2 anderen Teilnehmern zur jeweiligen Schule im besten Falle dann eben vorgeschlagen und dort eingeladen und macht dann nochmal ein Assessment. Bei uns war es jetzt für meine Nachfolgerin 2-tägig sogar, nochmal mit dem Schulvorstand und den Gremien der Schule. Dann, wenn man dann von den 3 Bewerbern das Glück hat, dann fängt man an einer deutschen Auslandsschule als Schulleiterin.
Und dann geht's auch ziemlich schnell, dann in dem Moment, wenn die Zusage da ist, okay,
genau.
Braucht man ein Wohnmobil, um loszufahren. Okay. Sie haben jetzt natürlich schon einen gewissen Einblick in die deutschen Schulen, in das System gegeben. Gerade jetzt Stichworte gehört Vorstand, Verein und so weiter. Vielleicht können Sie uns da aber doch noch mal kurz so allgemeine Informationen zu den deutschen Schulen im Ausland geben. Und vielleicht auch, was speziell hier ist an der deutschen Schule in Helsinki.
Ja, insgesamt gibt es 135 Auslandsschulen in ca. 70 Ländern auf der ganzen Welt. Und diese deutschen Auslandsschulen sind wiederum in Prüfungs- und Fortbildungsregionen strukturiert. Und Finnland zählt zum Beispiel zur Fortbildungsregion Nordwesteuropa. Und wir bilden dann einen Verbund mit anderen deutschen Auslandsschulen. Und zu uns gehört dann zu diesem Verbund Stockholm, Kopenhagen, Oslo, Paris, Toulouse, Brüssel, Genf, Den Haag, Dublin und London. Und diese Schulen bilden ein enges Netzwerk und wir haben Fortbildung dann an den jeweiligen Standorten. Wir haben auch ein Ausbildungszentrum, wo wir vermehrt hinfahren. Das ist bei uns dann Paris. Aber wir sind im engen Kontakt und tauschen uns über Konzepte aus oder haben auch Treffen. Wir haben so ein kleines skandinavisches Treffen auch, weil unsere Schulen sich sehr, sehr ähneln von der Struktur, wie sie vorgegeben sind in Skandinavien. Und das Ziel ist eigentlich, dass diese deutschen Auslandsschulen Botschafter der deutschen Sprache und Kultur sein sollen oder sind. Und jedes Sitzland hat aber sehr unterschiedliche Voraussetzungen, wie die Schule tatsächlich dann vor Ort aussieht. Was sie gemeinsam haben, ist, dass alle eigentlich angegliedert die Kindergärten haben, deutsche Kindergärten, und dann von der Stufe 1 bis zur 12 gehen. Und auch die Abschlussprüfung ist gleich. Alle machen das deutsche internationale Abitur, und dafür hat laut mit Prüfungsordnung die KMK praktisch die Grundlage für alle deutschen Auslandsschulen geschaffen. Und das Schöne ist, dass plötzlich 16 Bundesländer tatsächlich sich auf eine Prüfungsordnung einigen können.
Es geht auf jeden Fall gut. Ja, eine ganz spontane Zwischenfrage nur, weil unsere Hörerinnen und Hörer ja Schulsozialarbeitende sind als Hauptgruppe. Können sich eigentlich auch Schulsozialarbeitende, die im Landesdienst sind, bewerben an eine deutsche Schule im Ausland?
Kann ich jetzt definitiv gar nicht beantworten, die Frage. Das Problem ist, also zum Beispiel an der Deutschen Schule Finnland, Helsinki ginge es nicht, weil die Sozialarbeiter unbedingt das finnische Recht kennen müssen. Okay. Weil wir müssen unsere Schule leiten, wir nach finnischem Recht und natürlich nach deutschen Vorgaben der KMK. Ja. Aber jemand, der keine Kenntnis hat, was Finnland an rechtlichen Vorgaben für die Sozialarbeit vorgibt, kann natürlich bei uns nicht anfangen. Und er braucht hier auch die Zweisprachigkeit tatsächlich, weil er mit den Schülern in beiden Sprachen arbeiten muss.
Die Beratung ist da natürlich sowieso, steht ja im Vordergrund der Kinder und Jugendlichen.
Also wenn man nicht Landesbediensteter ist, sondern praktisch alles abbrechen würde, würde sagen, ich lasse mich nachqualifizieren oder ich gucke, was in Finnland anerkannt wird, dann ist das vielleicht eine Option. Aber als Landesbeamter glaube ich nicht, dass das möglich ist.
Ich bin heute Morgen ja bei strahlendem Sonnenschein zu Fuß zu Ihnen gekommen und stand vor so einem 5- bis 6-, 7-stöckigen Gebäude vielleicht, mit einer Fassade aus den 20er Jahren. Links und rechts umgeben von Bürogebäuden. Also das heißt, die deutsche Schule ist sozusagen ein rein Mittelhaus. Das nur so als Beschreibung für die Hörerinnen und Hörer. Was befindet sich denn hinter dieser Fassade? Können Sie den Lernort ein wenig beschreiben?
Ja, die DSH ist wirklich eine Stadtschule. Sie liegt mitten in der Stadt. Das hat den Vorteil, dass, weil wir so gut angebunden sind, wir aus einem weiten Umfeld Schüler Einzugsgebiet haben von den Schülern, die kommen. Wir können natürlich alles nutzen, was Helsinki zu bieten hat. Alle Museen, alle kulturellen Angebote. Das ist ein Riesenvorteil. Und wenn man dann in unser Gebäude kommt, dann hört man ein quirliges, quirliges, lautes Quatschen, weil eben Schüler von der ersten Klasse bis zur 12 unsere Schule besuchen. Und die Erstklässler erkennt man dann an den viel zu großen Ranzen häufig. Und es wird Finnisch und Deutsch gesprochen. Es gibt keine Vorgaben, sondern jeder so, wie er möchte. Die Unterrichtssprache ist Deutsch dann für fast alle Klassen, bis auf die, die tatsächlich mit null Deutschkenntnissen anfangen bei uns. Man trifft auf Kollegen, die aus 16 Bundesländern kommen zum Teil. Wir haben österreichische Kollegen, wir haben schweizerische Kollegen, wir haben finnische Kollegen. Und das ist ein buntes Treiben und ganz, ganz viel kulturelle Vielfalt, würde ich sagen.
Schön. Und ich konnte sehen, ich glaube, in der ersten Etage startet sozusagen die Schule gleich mit einer Bibliothek, ne? Einer eigenen Bücherei.
Ja, eine kleine deutsche Bibliothek, aber auch mit finnischer Literatur, mit beidem.
Toll. Ja, in unserem Vorgespräch sagten Sie, dass die deutsche Schule ja eine Begegnungsschule sei. Und das findet man auch auf der Schulwebsite wieder. Dort steht, lerne auf Deutsch und Finnisch, erfahre das Beste aus zwei Kulturen. Da wäre natürlich meine Nachfrage, was sind dann Beispiele für dieses das Beste aus den beiden Kulturen?
Beim Finnischen ist es, glaube ich, vor allen Dingen der Input, das finnische System, was uns sehr bereichert. Und das finnische System meint, abstrakt gesprochen, no child left behind. Das haben auch die anderen skandinavischen Länder als Grundsatz. Das heißt, das individuelle Recht des Kindes auf Unterstützung und Lernen und das Wohlfühlen am Schulort ist so der zentrale Angelpunkt in der Schule. Und das zeigt sich dann in vielfältigen Sachen, wie zum Beispiel, dass das Mittagessen kostenfrei ist, dass das Gesundheitssystem in die Schule reingreift, indem wir unten im Wolmertal bei uns im Keller sozusagen angelegt multiprofessionelle Teams haben. Und das ist an jeder Schule, nicht nur an der deutschen Schule Helsinki, sondern an jeder finnischen Schule. Wir haben also eine enge Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden und mit Vertretern der Gesundheitsbehörde auch. Wir haben sehr kleine Klassen, kleine Kurse. Wir haben eine sehr, sehr hohe Digitalisierung. In und um Schule gibt es eine Plattform, die nennt sich hier Wilma. Da ist eigentlich alles digital drin, von Stundenplänen über alle Noten, die ganze Kommunikation zwischen Eltern und Schule. Noten auch von den Abschlüssen können direkt an die Universitäten weitergegeben werden. Also es ist alles digital durchdrungen. Und was auch ganz typisch finnisch ist, die vielen, vielen finnischen Traditionen. Wir feiern auch deutsche Traditionen, aber die finnischen habe ich hier noch bewusster gesehen. Da gibt's den Tonttu-Tanz. Das ist der kleine Wichteltanz. Schüler aus der 11. Jahrgangsstufe mit den Erstklässlern einen Zwergentanz machen. Das ist total schön, süß. Es gibt ein Breifest, dass die Zehner den Elfern einen Brei servieren müssen, sozusagen als Ritual, als Aufnahme in die Oberstufe. Es gibt die Tänze der Alten. Das ist auch, wenn die Abiturienten weg sind. Das ist ein riesiger Ball, der bei uns vielleicht mit dem Abiball zu vergleichen ist. Da werden aber ganz viele traditionsreiche Tänze sehr, sehr festlich getanzt. Und die werden nicht nur in der Schule getanzt, sondern alle Schulen treffen sich dann in Helsinki in der Eishalle und haben eine Choreografie vorher abgesprochen, wo sie dann eben von Wiener Walzer über Rock'n'Roll, das haben die Lehrer dann abgesprochen, zusammen hunderte von Schülern tanzen. Das ist total beeindruckend. Ja. Gibt eine ganz klare finnische Abiturzeremonie, wo man zum Schluss die weiße Mütze und die rote Rose bekommt und. Also ganz, ganz viel. Und bei den deutschen Festen fand ich so bemerkenswert, dass ich zum ersten Mal im Ausland den Tag der Deutschen Einheit gefeiert habe in der Schule. Mit den Kollegen, da halte ich als Schulleiterin eine kleine Rede und dann gibt es Sekt und es gibt Brezeln und wir feiern diesen Tag. Das habe ich in Deutschland noch nicht erlebt.
Sehr schön. Ja, dann vielleicht noch ein bisschen pointiert. Was ist denn aus Ihrer Sicht hier so typisch deutsch, was einfließt und typisch finnisch?
Allgemein gesagt Kontrolle versus Vertrauen. Okay. Der Deutsche kontrolliert sehr gern, gerade was Schulsachen auch angeht. Im Finnischen gibt es sehr viel Vertrauen. Vertrauen vom Staat in die Lehrer und auch vom Lehrer in die Schüler. So zum Beispiel Bund-Länder-Inspektion. Wir haben eine Bund-Länder-Inspektion. Gab es auch was typisch Deutsches eher, dass eine Inspektion kommt. In Finnland gibt es auch Inspektionen, aber die kommen nur, wenn was schief läuft. Okay. Wenn es also Beschwerden gibt, dann kommen die und gucken nach. Aber ansonsten gibt es nicht diese Qualitätskontrolle, wobei die ja auch durchaus was Positives hat und man Impulse bekommt, aber das ist eben so. Ja. Ja. Man schweigt eher mal in Finnland, als dass man, ja, es gibt verschiedene Arten von Schweigen oder auch E-Mails können sehr, sehr kurz sein, aber man weiß, was damit gemeint ist oder man antwortet gar nicht und also wenn alles stimmt, dann braucht man auch gar nicht antworten, dann weiß man, passt beim Gegenüber. Knappe Kommunikation, nicht so blumig, wie die Deutschen das vielleicht machen. Und die Finnen können sich ganz, ganz wunderbar selbst auf den Arm nehmen. Gibt es viel Sarkasmus, viel schwarzen Humor.
Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ja. Stichwort Qualitätskontrolle geht in die Richtung meiner nächsten Frage. Bei den PISA-Studien befand sich nach der Auswertung Finnland immer im oberen Bereich im internationalen Vergleich. Deshalb wird das finnische Schulsystem oft als Vorbild ja auch gesehen. Und Sie haben ja sehr viel Anfragen auch von Personen, die Sie gerne besuchen möchten, so wie ich ja auch. Da vielleicht nochmal ganz allgemein gefragt. Wir haben zwar jetzt einiges schon gehört über den Lernort an der deutschen Schule jetzt hier in Helsinki und auch überhaupt an finnischen Schulen. Aber was macht das finnische Schulsystem anders als das deutsche? Gibt es da noch ein paar Schlagworte?
Also voranstellen möchte ich, dass ich keine Expertin fürs finnische Schulsystem bin, aber natürlich habe ich viel Einblick bekommen, weil das finnische Schulsystem Einfluss auf unsere Schule nimmt. Und wir immer feststellen, nach der 9 wird das sogenannte Lukio, das ist die Oberstufe in Finnland. In Finnland sind die Oberstufen in sich gelöste Schulformen. Also man geht dann, wie in Amerika auch, dann zur Highschool geht man ins Lukio. Und da können wir oft nicht konkurrieren mit den finnischen Schulen, weil die flexibler sind als das deutsche System. Also man kann zum Beispiel Abiturprüfungen, wenn man in Mathe es nicht geschafft hat oder auch wenn man in Mathe eine sehr schlechte Note hat, sagen, ich mache das nochmal. Und das kann man bis zu 3-4 Mal wiederholen. Das heißt, die Universitäten sagen dann in Mathematik, wenn du Medizin oder ein naturwissenschaftliches Fach studieren möchtest, brauchst du eine bestimmte Note. Und es wird nicht gesagt, du hast es nicht geschafft, tut uns leid, ein Versuch vorbei. Mhm. Sondern man kann es so oft, also es gibt eine Begrenzung, ich glaube 4 oder 5 Mal, dann ist der Cut. Aber man sagt, ja, dann, wenn jemand eben dann noch einen Versuch braucht, dann bekommt er den. Und der Schüler kann individuell entscheiden, ob er in 3 Jahren die Oberstufe macht oder in 4 Jahren. Oder ob er das in 2 Jahren durchläuft. Ja. Es gibt so ein Kurssystem, ein Periodensystem, ein 5-gliedriges. Und da wird auch mehr wie an der Uni werden Kurse angewählt. Mhm. Und da merken wir schon, dass wir viele Schüler auch am Ende der 9 verlieren, weil dann das finnische System attraktiver ist. Okay. Auch die Fächerwahl ist nicht so klassisch wie bei uns. Ich kann Psychologie wählen oder andere Fächer, die schon eher so in Richtung Studium gehen, die ich einfach mal ausprobieren möchte. Ich muss das auch nicht kontinuierlich wählen. Ich kann mal einfach wählen und auch wieder abwählen. Mhm. Also da ist einfach mehr Flexibilität.
Welche Schulform gibt es denn überhaupt in Finnland? Können Sie uns das noch einmal kurz darstellen?
Ja, das ist ganz einfach erklärt. Es gibt eine Schulform. Das heißt, alle Schüler gehen an eine Schule. Und es gibt nur eine Differenzierung. Es gibt auch wenig Förderschulen. Die Förderschüler oder die besondere Unterstützung brauchen, werden in die normale Schule integriert. Und nur bei wirklich Schwerstbehinderungen oder wo wirklich Riesenunterstützung ist oder eine Mehrfachbehinderung, da gibt es spezielle Schulen. Und dann nach der 9 gibt es auch die Möglichkeit, an eine Berufsschule zu gehen, so wie wir das auch haben.
Das heißt also, eine Grundschule ist auch gar nicht vorgeschaltet sozusagen. Also man geht von der 1 bis zur 9 in die Schule?
Doch, es gibt eine Grundschule, die ist aber länger als bei uns. Die geht von der 1. bis zur 6. Klasse, wie das ja einige Bundesländer bei uns auch haben. Bei uns an der deutschen Schule ist es von der 1. bis zur 5. Da fängt die erst ab der 6. die Mittelstufe an. Und was auch das Besondere ist, in Finnland gibt es eine einjährige Vorschule, die verpflichtend für alle ist. An unserer Schule sind es sogar 2 Jahre, die verpflichtend sind in der Vorschule. Das heißt, alle Kinder kommen schon mit gewissen Vorkenntnissen des Lesens und Schreibens, bevor sie in die weiterführende Schule gehen. Und alle werden auch erst mit 7 eingeschult. Und man forciert auch gar nicht dieses Springen, wie wir das auch kennen, gibt es nicht. Sondern man sagt, die soziale Entwicklung ist viel wichtiger. Selbst wenn jemand vielleicht intellektuell sehr weit vorne ist, dann kann er gefördert werden in der Klasse, aber er soll nicht springen. Er soll bei seinen gleichaltrigen Klassenkameraden bleiben.
Soziale Entwicklung ist auch ein gutes Stichwort, denn die muss natürlich begleitet werden. Das heißt, da ist ja die Multiprofessionalität wichtig. Das heißt, wie multiprofessionell sind die Kollegien? Welche Professionen sind so vertreten?
Ja, das ist super spannend, weil das ist ganz anders als bei uns. Also es gibt einen Sozialarbeiter an jeder Schule, ungefähr immer bei ca. 650 Schülern ist ein Sozialarbeiter. Dann gibt es bei uns an der Schule 2 Gesundheitsfürsorgerinnen, nicht Krankenschwester, sondern positiv gesagt Gesundheitsfürsorgerinnen. Die machen wirklich Vorsorge, die machen auch Vorsorgeuntersuchungen im Schulalltag. Die sind präventiv eher unterwegs, die beraten auch oder verweisen dann, wo man hingehen kann. Wir haben mehrere Sozialpädagogen an unserer Schule, 3. Wir haben eine Gemeinschaftspädagogin, das ist was Besonderes an unserer Schule, die eher so für die Gruppendynamik zuständig ist und die Kollegen mit unterstützt. Und wir haben eine Psychologin. Und dieses Team ist eigentlich an jeder finnischen Schule auch zu finden.
Das hört sich ja wirklich sehr vorbildlich an jetzt gerade, genau. Die Schulsozialarbeitenden an Ihrer deutschen Schule, das haben Sie schon gerade erwähnt. Können Sie vielleicht noch ein bisschen zu den Arbeitsbedingungen oder den Aufgaben der Schulsozialarbeit etwas sagen, weil das nun unsere Haupthörerinnen und Hörergruppe ist? Ist das vielleicht besonderer als in Deutschland?
Ich glaube, das Aufgabengebiet ist schon sehr ähnlich. Also grundsätzlich sollen sie eigentlich die Lehrkräfte unterstützen, vor allen Dingen bei gruppendynamischen Prozessen. Das heißt, sie bereiten zum Beispiel bei uns die Einführungstage, wenn das Schuljahr losgeht, mit vor. Wir haben immer für alle Gruppen dann praktisch die ersten Tage, wo die Kinder sich kennenlernen und dann überlegen die Sozialarbeiter, wie könnten wir das machen, welche Spiele organisieren wir. Sie stehen natürlich zur Verfügung bei einzelnen Anfragen der Lehrkräfte, wo gesagt wird, kannst du mich mal unterstützen, kannst du mit in die Gruppe reinkommen. Die Klassensprecher werden regelmäßig eingeladen, um über die Atmosphäre in der Klasse oder Schwierigkeiten zu berichten. Das sind so, glaube ich, aber auch ähnliche Aufgaben, wie es in Deutschland ja auch ist. Nur, dass sie halt noch den Austausch mit den anderen multiprofessionellen Team haben und sich da auch Rat und beraten können.
Ja, dann das Interview findet jetzt gerade Ende Mai auch statt. Es ist ganz erstaunlich warm hier in Helsinki. Ich habe mitbekommen, dass am 1.6. der letzte Schultag für die Schülerinnen und Schüler ist. Das ist natürlich für unseren deutschen Blick sehr ungewöhnlich. Warum so früh und wie lange dauert dann hier überhaupt die Sommerpause?
Also in der Summe, um alle zu beruhigen, sind die Ferien genauso lang wie unsere.
Ich habe mich aber beruhigt.
Ja, allerdings spart man vorher ganz viel Ferien. Also wir haben viel, viel kürzere. Wir haben Ostern zum Beispiel gar nicht, sondern nur Karfreitag und Ostermontag. Ansonsten nichts. Es gibt auch viel, viel weniger Feiertage hier in Finnland. Und man spart sich das alles dann für die Sommerferien auf. Und da sind es dann tatsächlich 9,5 Wochen.
Okay.
Und warum macht man das? Ich glaube, weil das die schönste Jahreszeit hier ist, weil natürlich die Tage extrem hell sind.
Ja.
Das ist auch eine finnische Tradition, dass dann die finnischen Familien wirklich auf dem Möki, also im Sommerhaus sind oder mit den Familien viel Zeit verbringen. Und wir könnten das als deutsche Schule anders regeln. Aber hier ist ganz klar, weil auch viele ihre Kinder auch in finnischen Schulen haben oder anderswo, das würde man nie durchbekommen, sondern da legt jeder Wert drauf, der Sommer gehört dann der Familie und dem Sonnenschein und den langen Tagen.
Ja, das kann ich auch nachvollziehen, genau. Und die Abende sind tatsächlich ja wahnsinnig hell noch. Also da, genau, da muss ich mich auch gerade etwas dran gewöhnen, genau. Ja, damit sind wir erstmal am Ende von Teil 1 dieser deutsch-finnischen Podcast-Episode angekommen. Liebe Frau Karl, erst einmal herzlichen Dank für diesen kompakten Einblick in das finnische Schulsystem. Das heißt, Ihren Blick auf das Schulsystem und den Vergleich, den wir mit Ihnen ziehen konnten mit dem deutschen Schulsystem. Damit legen wir eine kurze Atempause ein und sagen bis gleich zu Teil 2. Oder eben auch auf Finnisch.
Jatketaan pian.
Wunderbar, danke.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war Schulkultur aufs Ohr, der Podcast der Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule NRW. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website unter Schulentwicklung, Erziehung und Prävention und in den Shownotes.